SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous-Mittag mit diesen Themen. Der russische Präsident Putin wirft der Ukraine Terror vor, auf der Krim. Was bezweckt Putin damit? Burka, Niqab und die SP, wie Gesichtsschleier die Sozialdemokraten vor eine Zerreißprobe stellen. Dreckig, aber steinreich, Minenarbeiter in Australien. Doch nun ist fertig mit dem prallen Leben. Und um 13 Uhr die Schweiz mitgestalten, auch als Secondo.
Also ich übernehme gerne die Verantwortung. Und ein politisches Mandat ermöglicht natürlich vieles.
Wir sind die Schweiz, unsere Sommerserie zur Identität um 1. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Andreas Freudig mit den Nachrichten.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich mit seinem Sicherheitskabinett getroffen, um über die Situation auf der Krim zu beraten. Man überlege sich, die Sicherheitsvorkehrungen auf der Halbinsel zu verstärken, teilte der Kreml mit. Russland hatte der Ukraine vorgeworfen, einen Überfall auf Infrastruktureinrichtungen geplant zu haben. Die Ukraine weist das jedoch zurück. Russland hatte die Krim 2014 annektiert. Die meisten Staaten kritisieren, das verstoße gegen das Völkerrecht. In der syrischen Stadt Aleppo gehen die Kämpfe weiter, trotz einer Feuerpause, die Russland angekündigt hatte. Mehrere Male seit dem Start der Feuerpause seien Granaten in den Rebellengebieten eingeschlagen, melden Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Augenzeugen und Rebellengruppen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die den westlich orientierten Aufständischen nahesteht, bestätigt diese Angaben. Russland hatte eine tägliche dreistündige Feuerpause für Aleppo angekündigt, bei der auch Artillerie- und Luftangriffe ausgesetzt werden sollten. In dieser Zeit sollten Hilfsgüter in die belagerte Stadt gebracht werden. Bei der Volksabstimmung vom 5. Juni ist die Initiative Pro Service Public in allen politischen Lagern auf breite Ablehnung gestoßen. Das ergab die Nachbefragung zur Abstimmung, die sogenannte Vox-Analyse des Forschungsinstituts GFS Bern und der Universität Zürich. Die Initiative sei für die Mehrheit der Befragten nicht geeignet gewesen, den Service Public in der Schweiz zu stärken. Das Volksbegehren war am 5. Juni klar abgelehnt worden mit 68% der Stimmen. Angenommen wurde hingegen die Änderung des Asylgesetzes mit 67%. Ausschlaggebend für die Befürworter war laut Vox-Analyse die Absicht, die Asylverfahren zu beschleunigen. 682.000 Tiere sind im letzten Jahr in der Schweiz für Tierversuche eingesetzt worden. Das sind über 12% mehr als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen bekannt gibt. Der Grund für einzelne Studien seien viele Tiere eingesetzt worden, namentlich Fische, Geflügel und gentechnisch veränderte Mäuse. Dabei wurden zum Beispiel das Herdenverhalten untersucht. Gemäß Bundesamt mussten rund ein Viertel der Tiere bei den Versuchen leiden. Das Bundesgericht hat erneut eine Beschwerde eines Häftlings des Genfer Gefängnisses Jean Dolan gutgeheißen. Dieser hatte seine Haftbedingungen kritisiert. Dem Mann standen in der Zelle während fast 600 Tagen weniger als 4 Quadratmeter zur Verfügung. Das Bundesgericht hält in seinem Urteil fest, diese engen Platzverhältnisse könnten nicht gut gemacht werden, indem Häftlinge die Zelle für 3,5 bis 5,5 Stunden pro Tag verlassen könnten. Als Faustregel haben die Lausanner Richter in früheren Urteilen festgehalten, solche engen Zellen seien maximal 3 Monate tolerierbar. Beim Zürich-Versicherungskonzern ist der Gewinn im ersten Halbjahr zurückgegangen auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Das sind 22% weniger als in der Vorjahresperiode. Dafür verantwortlich waren nach Konzernangaben unter anderem hohe Schadenzahlungen und Kosten für den Konzernumbau. Der Gruppenumsatz blieb konstant bei rund 36 Milliarden US-Dollar. Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange muss sich schwedischen Staatsanwälten stellen, weil ihm Vergewaltigung vorgeworfen wird. Nach einem langen diplomatischen Hin und Her dürfen die Schweden nun direkt mit Assange sprechen. Sie reisen dafür in die nächsten Wochen nach London und besuchen ihn in der ecuadorianischen Botschaft. Dem hat Ecuador zugestimmt. Die schwedische Staatsanwaltschaft will nach dem Verhör entscheiden, ob der Australier angeklagt wird. Assange lebt seit mehr als 4 Jahren in der Botschaft. Er will damit verhindern, dass er nach Schweden oder in die USA ausgeliefert wird. In Schweden wird ihm vorgeworfen, eine Frau vergewaltigt zu haben. In den USA steht er am Pranger, weil er brisante Dokumente auf seiner Plattform WikiLeaks enthüllte. In Sambia im südlichen Afrika werden heute der Präsident und das Parlament gewählt. Zudem finden Lokalwahlen statt. Fast 7 Millionen registrierte Wählerinnen und Wähler können noch bis am frühen Abend ihre Stimme abgeben. Bei der Präsidentenwahl gehen Beobachter von einer engen Rennen aus zwischen Amtsinhaber Edgar Lungu und seinem Herausforderer der stärksten Oppositionspartei. Die ersten Resultate werden am Samstag erwartet. Im Vorfeld der Wahlen in Sambia war es zu Zusammenstößen zwischen Oppositionsanhängern und der Polizei gekommen. Das Land leidet unter einer Wirtschaftskrise. Das Vertrauen in die Regierungspartei schwindet. Das Wetter. Heute scheint vielerorts die Sonne bei 19 bis 22 Grad. Morgen beginnt der Tag bewölkt und stellenweise nass. Im Laufe des Tages wird es aus Westen und Süden freundlicher.
Das sind wirklich ungewohnte Töne. Der Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr unterstützt in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung ein Burka-Verbot in der Schweiz. Ein Anliegen, das bisher vor allem am rechten politischen Rand Anhänger fand. «Ich habe kein Verständnis für den islamischen Ganzkörperschleier», erklärt der Sozialdemokrat, «denn in der Schweiz sei es Sitte, sein Gesicht zu zeigen.» Elmar Plotzer von der Inlandredaktion, Mario Fehr ist SP. Ist ihr mit dieser Haltung denn ein Exot bei den Linken?
Ja, Mario Fehr ist manchmal ein Exot bei den Linken. Er politisiert ja klar auch auf dem rechten Flügel der SP. Bei dieser Diskussion rund um die Burka gibt es aber durchaus Verständnis für seine Position, zum Beispiel von Daniel Frey, dem Präsidenten der SP des Kantons Zürich.
Eine Burka ist nichts, was wir uns wünschen. Ich glaube, diese Haltung ist breit akzeptiert. Es ist eine Frage der Transparenz, auch des Respekts des Gegenübers, dass man sein Gesicht zeigt. Das ist ein Grundwert, in der Schweiz gelebt wird. Und diesen jetzt einzufordern, das halte ich für legitim.
Und Daniel Frey ist nicht der Einzige. Auch ein national bekannter SP-Parlamentarier, der nicht genannt werden möchte, hat heute Vormittag gegenüber Radio SRF sich sehr kritisch über die Burka und den Niqab geäußert. Er hat gesagt, dieser islamische Ganzkörperschleier passe nicht zu einer offenen Gesellschaft.
Das ist auf den ersten Blick doch ziemlich überraschend. Schließlich ist die SP ja offiziell gegen ein Verhüllungsverbot. Wie passt denn das zusammen?
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass die SP und die Linke auch im weiteren Sinne hier ein bisschen in einem Dilemma steckt. Es ist ein Wertekonflikt. Auf der einen Seite sind da die Religionsfreiheit, der Minderheitenschutz, die liberale Gesellschaft wichtige Werte für die SP. Auf der anderen Seite geht es aber auch um Frauenpolitik, um Emanzipation. Und das sind auch sehr wichtige Werte für die SP natürlich. Und bei dieser ganzen Burka-Diskussion entsteht da natürlich ein gewisser Spannungsbogen für viele auf der linken Seite.
Momentan sammelt das rechtsbürgerliche Egerkinger-Komitee Unterschriften für ein schweizweites Burka-Verbot. Ist es denn denkbar, dass auch SP-Politiker diese Initiative unterstützen?
Nein, das ist vorderhand absolut nicht absehbar, denn auch selbst diese Politiker oder diese Kreise, die sich jetzt sehr kritisch über die Burka und den Niqab äußern, bleiben auf Distanz zu dieser Initiative, weil, Sie haben es gesagt, das Egerkinger Komitee, das hinter dieser Initiative steckt, ist ganz klar rechtsbürgerlich dominiert. Es sind vor allem SVP-Leute daran beteiligt oder Leute aus der evangelikalen EDU, und deshalb bleiben die SP-Leute bei allen Diskussionen jetzt doch sehr stark auf Distanz zu der Initiative. Eine andere Frage ist natürlich, ob dann wirklich alle aus der SP diese Initiative mit Herzblut bekämpfen werden, wenn sie denn an die Urne kommt. Das ist offen, aber unterstützen wird wohl kaum jemand aus der SP diese Initiative.
Aber man kann schon sagen, auch wenn man auf Distanz zur Initiative geht oder auch bleibt, wird das Thema Burka-Verbot die SP noch ziemlich intensiv beschäftigen.
Absolut. Und was man natürlich sich vorstellen kann, ist, dass an der SP-Basis und bei vielen SP-Wählerinnen und Wählern natürlich die Sympathie Sympathien dann durchaus auch für die Initiative stärker sind. Oder auch bei SP-Frauen wird das Thema Burka-Verbot sicher noch zu vielen Diskussionen führen. Auch wenn man sagen muss, dass sich zum Beispiel auch heute wieder die neue Co-Präsidentin der SP-Frauen, Natascha Wey, ganz klar gegen ein Burka-Verbot ausgesprochen hat. Sie hat gesagt, das sei eine Stellvertreterdiskussion, das sei Symbolpolitik. Wenn man wirklich Frauenrechte unterstützen wolle, dann gäbe es wichtigere Baustellen.
Eine spannende Diskussion ist das. Das war Inlandredaktor Elmar Plotzer im Rendezvous am Mittag. Und so geht's weiter bei uns bis um 13 Uhr. Ein Konzern sucht die innere Ruhe, die Zürich-Versicherung. Viel gewonnen, fast noch mehr zerronnen. Australische Minenarbeiter nach dem Ende des Rohstoffbooms. Und nein, diese Suppe esse ich nicht. Schwieriger Sportler, Innenverpflegung in Rio. Doch zuerst Weltpolitik. Und plötzlich katapultiert der russische Präsident Putin den Krieg in der Ostukraine wieder ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit. Putin behauptet nämlich, der russische Geheimdienst habe einen ukrainischen Anschlag auf der Krim vereitelt. Jener Halbinsel notabene, die Russland vor gut 2 Jahren annektiert hatte. Das wirft doch einige Fragen auf, die ich unserem Korrespondenten David Nauer in Moskau gestellt habe. Zum Beispiel, was denn genau passiert sein soll.
Also die russische Version lautet so, dass am Wochenende 2 bewaffnete Gruppen auf die Krim eingedrungen sind von der Ukraine her. Diese Leute hätten vorgehabt, Terrorakte auf der Krim zu verüben. Sie sind dann allerdings nach russischen Angaben gestellt worden von Mitarbeitern des Geheimdienstes und auch von russischen Soldaten. Dabei wurden 2 russische Soldaten getötet, sagen die russischen Behörden.
Das ist die Seite der Russen. Was sagen die Ukrainer dazu?
Die Ukraine streitet jede Beteiligung an dieser Sache ab, insbesondere den russischen Vorwurf, dass hinter der Aktion die ukrainische Regierung stecke. Das sei frei erfunden, heißt es in Kiew.
Nun ist das Ganze am Wochenende passiert, sagten Sie. Jetzt haben wir Donnerstag. Warum kommt das jetzt erst in diesem Moment ans Licht?
Mein Eindruck ist, Russland ist da wirklich mit sehr, sehr heftigen Vorwürfen gegen die Ukraine und gegen die ukrainische Regierung an die Öffentlichkeit gegangen. Wenn man das so deuten möchte, dann kann man wohl nur vermuten, dass Russland offenbar an einer weiteren Eskalation des Konfliktes interessiert ist. Die russischen Behörden hätten den Vorfall auch einfach verschweigen können oder herunterspielen. Das haben sie nicht gemacht. Also offenbar gibt es in Russland ein Interesse, den Konflikt weiter anzuheizen.
Da frage ich mich schon, warum das so ist. Die Russen haben ja die Krim annektiert. Sie haben dort das Sagen. Sie haben die Donbass-Region. Was wollen sie denn mit einer weiteren Eskalation noch erreichen?
Mein Eindruck ist, dass Russland jetzt den Druck auf die ukrainische Regierung eben erhöhen wird. Man sieht es auch daran, dass im Donbass, also in der Ostukraine, die Kämpfe ja wieder sehr stark aufflammen, richtig gehend eskalieren. Jetzt wird von Moskau aus mindestens medial eine zweite Front an der Krim eröffnet, wohl mit dem Ziel, letztendlich diese Regierung zum Sturz zu bringen. Ich glaube, Moskau ist es nicht genug, die Krim zu kontrollieren und Teile des Donbasses zu kontrollieren, sondern Moskau möchte am liebsten eine prorussische Regierung in Kiew sehen.
Und dafür muss die prowestliche Regierung Poroschenko weg.
Genau, das ist ja auch aus den Aussagen von Putin abzulesen, der gesagt hat, mit einer solchen Regierung, die eben, wie sich Putin ausdrückt, zu Terrormaßnahmen greift, könne man nicht verhandeln. Also Putin ist wieder dahin zurückgekehrt, wo er bereits nach dem Maidan-Umsturz war. Er spricht der aktuellen ukrainischen Regierung quasi die Legitimität ab und sagt, mindestens für den Moment sind diese Leute für uns kein Partner.
Ist es denn nicht auch denkbar, dass die Ukraine was zu tun hat mit diesen jüngsten Vorfällen jetzt auf der Krim?
Doch, das ist sehr wohl denkbar. Man weiß, wie gesagt, nicht genau, was passiert ist. Aber man muss sehen, die ukrainische Regierung steht auf sehr wackeligen Beinen, wenn man das so sagen will. Sie kontrolliert bei weitem nicht die ganze politische Landschaft und auch nicht den Sicherheitsapparat. Es ist durchaus denkbar, dass hier ukrainische Nationalisten, Extremisten, dass solche Leute sich zu einer solchen Aktion entschlossen haben. Und das ist überhaupt nicht auszuschließen. Aber wie gesagt, da ist sehr viel Nebel in dieser Geschichte.
Kann es sein, David Nauer, dass Putin jetzt einfach wieder den Fokus auf die Krim richten will, um abzulenken, zum Beispiel vom Krieg in Syrien, vom Krieg in Aleppo? Russland macht ja dort im Moment nicht so eine gute Falle.
Diese These wird hier in Moskau in kritischen Kreisen durchaus diskutiert und sogar für wahrscheinlich gehalten. Man hat das ja vermehrt beobachtet in den letzten Jahren in Russland, dass die russische Regierung quasi einen äußeren Feind braucht, den man dem Fernsehpublikum präsentieren kann. Russland hat im September Parlamentswahlen. Da könnte natürlich schon die Versuchung groß sein, für jemanden, der im Kreml sitzt, zu sagen, wir heizen doch mal den Konflikt mit der Ukraine noch einmal an, dann wird die Regierungspartei einiges Russland ein paar Stimmen mehr kriegen. Putin weiß, dass es ein solches Prinzip gibt und der Verdacht, dass er es auch in Russland selber anwendet, ist doch schon da.
Das sagt unser Mann in Moskau, David Nauer. Die Zürich-Versicherung will in schwierigen Zeiten ihren Kunden Sicherheit bieten. Doch der Konzern hat es im Moment selber nicht so einfach. Ein Sparprogramm, ein Konzernumbau und zwei Suizide von ehemaligen Topmanagern innerhalb von wenigen Jahren beschäftigen die Zürich. Wie der neue Konzernchef Mario Greco das Unternehmen wieder auf Spur bringen will, Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Mario Greco scheint das Rampenlicht zu scheuen. Er tritt zurückhaltend auf, ja fast schon schüchtern. Er wirkt nervös. Während des Interviews wippt sein linkes Bein unaufhörlich unter dem Tisch. Dabei konnte der 57-jährige Italiener, der die Zürich-Versicherung seit Mai führt, seine ersten Quartalszahlen präsentieren und die sind besser als befürchtet ausgefallen. Endlich, ist man versucht zu sagen, hat der Versicherungskonzern doch im letzten Jahr zu oft seine Versprechen nicht gehalten, zu oft mit Geschäftszahlen enttäuscht. Das letzte Jahr sei sehr schwierig und schmerzhaft gewesen für die ganze Belegschaft, sagt denn auch Greco.
It did have a very bad year last year, which was painful for everybody here. I am proud that they called me back to help fixing the company, and I think the company will go back shining as it was before.
Er sei stolz, dass man ihn zu Zürich zurückgerufen habe, um dem Unternehmen den alten Glanz zurückzubringen. Dafür brauche er die Unterstützung all seiner 55.000 Angestellten, betont Greco, der gern mit Zahlen hantiert, immer wieder. Die Angestellten müssen einfach ihre Arbeit machen, ruhig bleiben und auf ihr Können vertrauen.
We just need to work. I mean, we need to stay quiet, confident in ourselves and just do the work that we know what it is.
Dann komme Zürich schon wieder auf die Beine, gibt sich der schmächtige Italiener überzeugt. So will er übrigens nicht nur das Vertrauen der Angestellten, sondern auch der Investoren zurückgewinnen. Bei ihnen hat der Konzern an Glaubwürdigkeit verloren, weil er im letzten Jahr wiederholt die versprochenen Finanzziele verfehlt hatte. Auch das soll wieder besser werden. Zürich soll wieder verlässlich werden und erfolgreich. Nur, wie bringt Mario Greco seine Angestellten dazu, ähnlich zuversichtlich zu sein wie er? Wie motiviert er die Mitarbeiter, die unruhige Zeiten hinter sich haben und in letzter Zeit vor allem mit Negativschlagzeilen konfrontiert waren? Mit Stabilität, antwortet der Chef. Es habe so viele Veränderungen gegeben im Unternehmen. Er habe bei seinem Amtsantritt im Mai unzählige Projekte und Entwicklungen vorgefunden.
And then we need stability. There have been many changes. I found lots of projects, waves, developments. I want more stability in the organization.
Er wolle mehr Stabilität. Allerdings, wie die meisten Topmanager, die auf einem Chefsessel Platz nehmen, krempelt auch Mario Greco seinen Konzern zuerst einmal nach seinem Gusto um. Ganze Geschäftszweige werden verkauft, etwa in Marokko, Südafrika oder Taiwan. Die komplexe Organisation wird entschlackt, das Sparprogramm wird fortgeführt. 8.000 Angestellte sind von diesem Umbau betroffen. Auf Ruhe und Stabilität, die Greco verspricht, müssen die 55.000 Angestellten somit noch länger warten.
Sie hören Rendezvous Mittag, 11:01. Fast kein Unternehmen in der Schweiz macht mehr Umsatz als Glencore. Über 200 Milliarden Franken sind es pro Jahr. Der Rohstoffhändler hat aber an Glanz verloren, seit die Rohstoffpreise markant gesunken sind. Glencore musste reagieren und hat die Produktion massiv zurückgefahren. Das Resultat zeigt sich heute im Produktionsbericht. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Die Worte sagen viel, die Glencore heute in seinem Bericht benutzt. Mehrfach ist die Rede von Kürzungen, von Rückgang, von Einsparungen. Die Kupferproduktion hat das Unternehmen gekürzt, die Ölförderung hat es zurückgefahren und bei der Zinkgewinnung hat Glencore eingespart. Beispielhaft zeigt sich dies auch bei der Kohle. Im ersten Halbjahr dieses Jahres hat das Unternehmen noch 59 Millionen Tonnen gefördert. Das sind über 15% weniger als noch 2014. Und als weitere Reaktion auf die tiefen Preise hat Glencore angekündigt, die Förderung von Rohstoffen weiter zu drosseln oder sogar verschiedene Minen zu schließen, darunter zwei Kohleminen in Australien. Zudem hat der Schweizer Rohstoffkonzern im ersten Halbjahr auch verschiedene Beteiligungen an Bergbauunternehmen abgestoßen. Dies allerdings nicht nur wegen der tiefen Preise. Glencore braucht Geld, viel Geld, um seine Schulden aus der Fusion mit der einstigen Konkurrentin Xstrata abzubauen. Schulden von über 30 Milliarden Dollar haben Glencore fast das Genick gebrochen. Deshalb musste das Unternehmen diese Last rasch reduzieren. Bis Ende dieses Jahres sollten die Schulden kleiner sein, werden voraussichtlich aber immer noch stattliche 18 Milliarden Dollar betragen. Allerdings, so scheint es, hat das Unternehmen seinen Tiefpunkt hinter sich. Seit Anfangsjahr hat die Aktie deutlich an Wert zugelegt und auch Nickel, Kupfer und Öl kosten wieder etwas mehr, wenn auch auf tiefem Niveau. Einzig bei der Kohle sinken die Preise weiter.
Die Kohleförderung macht Glencore also weiter zu schaffen. Es schließt deshalb ganze Minen, zum Beispiel in Australien. Jahrelang hatte dort die Rohstoffindustrie geboomt. Eine ganze Branche schwamm im Geld. Und wer Minenarbeiter war, der gehörte zu den Topverdienern im Land. Tempi passati. Die Frage deshalb an Urs Welterlin in Canberra. Und wie geht's den Tausenden von Minenarbeitern heute?
Sehr unterschiedlich, je nach Markt, in denen sie arbeiten, je nach Mineralie, die sie fördern. Schlecht geht es vor allem den Kumpeln in der Kohleindustrie. In diesem Sektor hat es einen dramatischen Nachfrage- und Preiseinbruch gegeben in den letzten Jahren. Da gab es auch viele Entlassungen, Minen wurden eingemottet. Aber auch jene, die noch einen Job haben, die müssen den Gürtel deutlich enger schnallen. Die Zeiten von Löhnen von 100.000 Franken für Schulabgänger sind vorbei, auch klimakontrollierte Crickethallen mitten in der Wüste und Hummercocktail zum Znacht sind ein Ding der Vergangenheit. Solcher Luxus war möglich gewesen, weil es an Arbeitskräften gefehlt hatte.
Eben, die haben ja extrem gut verdient in diesen Boomzeiten. Nun gibt es dieses Sprichwort, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, haben die Minenarbeiter denn nicht nach diesem Vorsatz gelebt und ein bisschen Geld auf die Seite gelegt?
Einige ja, viele nicht. Wer gescheit war, hat sein Geld angelegt. Viele haben Häuser gekauft, Wohnungen. Die vermieten sie jetzt und zahlen mit der Miete die Hypothek ab. Andere haben das Geld regelrecht, muss man sagen, verpulvert. Ich habe von einem 21-Jährigen gelesen, der gleich nach der Schule in die Mine ging. Er verdiente vom Fleck weg 80.000 Franken als Ungelernter. 4 Jahre später kündigte er und machte eine Weltreise, lebte in Saus und Braus. Jetzt kam er zurück. Der Bergbauboom ist vorbei. Er ist arbeitslos.
Und gibt es da irgendwie Unterstützung seitens der australischen Regierung oder sagt die, das ist jetzt wirklich euer Problem?
Sie sagt, es werde jetzt zu einer Verschiebung der Arbeitsplätze in den Dienstleistungssektor kommen. Man darf nicht vergessen, dass Banken, Versicherungen und andere Dienstleistungen am meisten zum Bruttosozialprodukt beitragen, nicht etwa der Bergbau. Ich muss allerdings sagen, ich bin etwas pessimistischer. Wie soll also ein Junger, der direkt aus der Schule in die Mine gegangen ist, jetzt wieder einen Job finden für, muss man sagen, ein Viertel des Gehalts? Er muss ja erstmal eine Ausbildung machen. Und gerade da hat die Regierung versagt.
Und da gibt es keine Programme, um eben diese Leute nach auszubilden?
Nein, das wird wirklich eigentlich den Leuten selbst überlassen. Andere Länder haben ihre Supergewinne aus dem Rohstoffboom in einen Staatsfonds fließen lassen, der nun genutzt werden kann, eben für Ausbildung und für den Bau von Infrastruktur. Das wiederum schafft natürlich Arbeitsplätze. Australien dagegen verprasste den Pulver, um es mal so salopp auszudrücken, wie das jemand gesagt hat jüngst, und zwar aus einem Grund: noch vor 4 Jahren hatten Politiker steif und fest behauptet, dieser Rohstoffboom werde ein Jahrhundert lang andauern. Das hat sich nun ziemlich spektakulär als falsch erwiesen.
Sie haben diese Minenstädte angesprochen, wo eben luxuriöse Crickethallen gebaut worden sind. Wie sieht es eigentlich heute in diesen Minenstädten aus, wenn dieser Boom vorbei ist?
Ja, also es gab damals wirklich absurde Situationen. Die Preise waren extrem. Ich habe in Karata im Norden von Westasien einmal mit einem Bergbauer gesprochen, der ganz früh dahin ging, noch vor dem Boom. Karata ist ein Kaff, aber direkt am Hafen, von wo aus Eisenerz erfracht und exportiert wird. Er kaufte zwei Häuser für etwa 70.000 Franken. Drei Jahre später war jedes eine 1 Million Franken wert. Aber heute, ausgestorben sind diese Käfer nicht, aber sicher, der Immobilienmarkt ist heute in der Regel deutlich abgekühlt. Das ist nicht nur negativ. In Karata hat man nach langer Zeit wieder eine Chance, als Tourist ein Zimmer zu finden, das man auch bezahlen kann.
Das sagt Australien-Korrespondent Urs Wetterling. Und vor eins noch das da. Ob Tennis, Schwimmen oder Radfahren, Sportlerinnen und Sportler brauchen Kohlenhydrate. Gutes und vor allem gesundes Essen ist wichtig. Doch an den Olympischen Spielen in Rio lassen die Auswahl und die Abwechslung zu wünschen übrig. Die Athleten haben sich bereits über den Menüplan beschwert. Auch Schweizer Athleten. Uli Reist.
Dining Hall heißt der riesige Raum im Athletendorf, in dem sich die rund 10.000 Sportlerinnen und Sportler an Olympischen Spielen jeweils verpflegen. Normalerweise steht ihnen da ein doch recht großes Angebot zur Verfügung. Das ist in Rio nicht ganz so. Es gibt zwar 4 Schalter, aber wahnsinnig variantenreich ist das Angebot nicht, sagt Kerstin Warnke, die Chefärztin von Swiss Olympic.
Ja, es war einmal Halal und war dann aber doch Reis und Fleisch. Und am nächsten Schalter stand dann Asiatisch und da war dann auch Reis und Fleisch. Und Brasilianisch, das war ein bisschen anders, da gab es dann Bohnen.
Und am 4. Schalter Pizza. Auch nicht unbedingt die Sportlernahrung. Es ist klar, so geht das nicht. Deshalb haben die Ärzte mehrerer Nationen Forderungen gestellt.
Zum einen mehr Abwechslung, auch bessere Beschilderung, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn es nicht beschildert ist und 10.000 Athleten durch die Dining Hall laufen, um zu schauen, was sie denn gerne essen möchten, dann staut es überall und dann haben sie Schlangen und bevor sie dann sitzen, ist das Essen kalt und das fördert nicht unbedingt den Appetit unserer Athleten.
Die Athletinnen und Athleten selber tragen es mit Fassung. Bis zu einem bestimmten Punkt.
Schimpfen tun sie dann, wenn es definitiv keine Kohlenhydrate gibt und das ist schlecht.
Weil Kohlenhydrate für Sportler unabdingbar sind. Es ist quasi das Benzin, das den Motor am Laufen hält und Höchstleistungen erst ermöglicht. Deshalb hat Swiss Olympic reagiert und eine Art mobile Küche aufgebaut. In den Athletenapartments gibt es zwar Küchen, aber keinen Kochherd.
Das heißt, die Athleten können zum Beispiel so Boxen, Plastikboxen mitnehmen und sich selbst Sandwich zubereiten, die zum Venue raus mitnehmen, damit sie dort was zu essen haben. Und wir haben auch eine Kochplatte gekauft und Pasta, sodass man Pasta jederzeit selber kochen kann.
Denn es gibt einzelne Wettkampforte, an denen die Verpflegung ganz schlecht ist, sagt Olympiaärztin Kerstin Warnke.
Tennis war ein Beispiel oder auch bei den Schützen, die hatten sogar teilweise nachher keine Getränke mehr. Und trinken ist natürlich auch wichtig, weil wenn wir kein Wasser haben, kommen die Nährstoffe nicht zur Zelle.
Nicht nur das Schweizer Team hat diese Erfahrungen gemacht. Aber man wehrt sich.
Das IOC ist schon hinterher. Also ich bin jetzt mittlerweile 2,5 Wochen da. Und wir wissen, es geht halt nicht alles so schnell wie bei uns. Aber sie sind bemüht. Sie sind wirklich bemüht.
Und es bleibt die Zuversicht.
Uli Reist aus Rio. Eins vor eins, gleich im ersten und vierten, engagieren, politisieren und sich so integrieren. Wir sind die Schweiz, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andreas Freudig.
Die russische Regierung hat über die Halbinsel Krim beraten und erwägt, die Sicherheitsvorkehrungen dort zu verstärken. Russland wirft der Ukraine vor, einen Überfall auf die Krim geplant zu haben. Die Ukraine weist dies zurück. In der syrischen Stadt Aleppo sind Rebellengebiete offenbar mit Granaten beschossen worden. Von wem ist nicht klar. Russland hatte eigentlich eine humanitäre Feuerpause angekündigt. Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière will härter gegen kriminelle Ausländer vorgehen und so das Risiko von Terroranschlägen mindern. Straffällige Ausländer sollen demnach schneller abgeschoben werden können.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.